Deutschland ist so ein reiches Land, das ist eigentlich skandalös, dass es so viele armutsbetroffene Kinder und Jugendliche gibt. Und da muss auf jeden Fall wesentlich mehr getan werden.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo, ich bin Judith. Ich bin Jugendreporterin bei Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Und ich spreche heute mit André Neupert vom Deutschen Kinderhilfswerk. André ist dort Referent für Sozialpolitik und wir sprechen darüber, welche staatlichen finanziellen Hilfen es für Kinder und Jugendliche derzeit gibt und in naher Zukunft geben wird. Genau, meine erste Frage ist, wie du deine Arbeit beim Deutschen Kinderhilfswerk in einem Satz beschreiben würdest.
Also hallo erstmal von meiner Seite. In einem Satz meine Arbeit beschreiben, das ist gar nicht so einfach. Also ich bin Referent für Sozialpolitik und dort vor allem für das Thema Kinderarmut zuständig. Das heißt, ich mache Lobbyarbeit auf der einen Seite, versuche bei den politischen EntscheidungsträgerInnen dafür zu werben, dass Kinder und Jugendliche, vor allem Armutsbetroffene, mehr Berücksichtigung finden. Und bin da viel im politischen Berlin unterwegs und andererseits mache ich auch Projektarbeit, wo wir jetzt beginnen wollen, Kinderarmut im ländlichen Raum zu adressieren.
Welche staatlichen Hilfen sind denn derzeit für Kinder und Jugendliche in Deutschland verfügbar?
Also es gibt eine Vielzahl von staatlichen Hilfen für Kinder und Jugendliche und Familien. In erster Linie sind da zu nennen das Kindergeld, der Kinderzuschlag, das Bildungs- und Teilhabepaket, der Kindersofortzuschlag und natürlich der Regelsatz im Bürgergeld. Ich habe die jetzt hervorgehoben, weil das die entscheidenden sind für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche, aber auch die Kinderfreibeträge. Das heißt, dort werden praktisch von der Steuer Freibeträge abgezogen. Das Ungerechte daran ist, dass tatsächlich die Kinderfreibeträge eher denjenigen zugutekommen, die wirklich viel verdienen. Das heißt, da ist eine Unwucht drin, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt aber auch Familienleistungen wie die kostenlose Mitversicherung in der Krankenkasse, BAföG, sowas wie das Ehegattensplitting. Elterngeld gehört auch dazu, der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende, Wohngeld und vieles, vieles mehr. Also insgesamt ist es tatsächlich erstaunlich, gibt es etwa 150 familienbezogene Leistungen. Dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass ja, Familien da durchgehend auch gut unterstützt werden können mit.
Wo siehst du Schwierigkeiten bei der Verteilung dieser finanziellen Hilfen?
Also die Schwierigkeit besteht vor allem darin, dass das ganze System extremst kompliziert ist. Die Eltern müssen erstmal wissen, wo und bei welcher Stelle tatsächlich die unterschiedlichen Leistungen zu beantragen sind. Ich habe jetzt gerade das Wohngeld genannt. Das muss bei der Wohngeldstelle beantragt werden. Bürgergeld, also der Regelsatz für die Kinder, müsste beim Jobcenter beantragt werden. Dann gibt es den Kinderzuschlag, der, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, der wird bei der Bundesarbeitsagentur beantragt. Und man sieht tatsächlich, also die Eltern werden von einer Stelle zur anderen geschickt und das Wissen darüber tatsächlich, wo welche Leistungen zu beantragen sind, also das erfordert, ich sag mal, das erfordert wirklich eine sehr, sehr, sehr große Detailkenntnis und dann geht es auch darum, tatsächlich, dass Nachweise gegeben werden müssen, zum Beispiel für das Bildungs- und Teilhabepaket. Also das Bildungs- und Teilhabepaket ist direkt gemacht für Familien mit wenig Geld. Das sind zum Beispiel Zuschüsse und Kostenübernahmen für Tagesausflüge in der Schule oder im Kindergarten, für Klassen- und Kitafahrten, genau. Für ein gemeinsames Mittagessen. Das muss aber erstmal irgendwie von den entsprechenden Institutionen, Schule, etc., dann tatsächlich auch vorgehalten werden. Also es gibt jetzt nicht in jeder Schule oder in der Jugendhilfeeinrichtung zum Beispiel ein Mittagessen. Es gibt eine Förderung in diesem Bildungs- und Teilhabepaket für Freizeit, Sport und Kultur. Das soll Kindern die Möglichkeit geben, zum Beispiel in einem Sportverein oder einer Musikschule tatsächlich, also außerhalb von der Schule, auch Angebote in Anspruch zu nehmen. Allerdings muss da zugesagt werden, das sind 15 Euro im Monat. Das ist natürlich eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Also ich habe selber Kinder und wenn ich jetzt überlege, meine Töchter sind, also die sind jetzt nicht im Sportverein, aber in der Musikschule ist zum Beispiel eine, da kostet der Mitgliedsbeitrag monatlich schon 35 Euro. Kinder wachsen schnell. Ne? Wenn es jetzt zum Beispiel irgendwo dann eine neue Sportkleidung fürs Fußballtrikot oder Schuhe sein müssen, dann sind diese 15 Euro auch ganz, ganz schnell weg. Also es ist nicht nur der Mitgliedsbeitrag, sondern ganz, ganz viele Sachen. Davon können dann auch eine Lernförderung kann das Bildungs- und Teilhabepaket gemacht werden. aber auch der persönliche Schulbedarf, das sind 174 Euro im Jahr. Das heißt, da können dann die Familien, die wenig Geld haben, einen Antrag stellen und können dann die Schulsachen für holen. Klingt jetzt auch erstmal viel, ne, muss man sagen, ist es aber auch nicht. Ne? Also ich, wie gesagt, meine Töchter wurden eingeschult. Ich habe das erste Mal wirklich geschluckt, wie teuer denn zum Beispiel so ein Schulranzen ist. Es ist natürlich auch eine Frage, was kosten dann Lehrbücher? Ne? Das wird ja dann mit dem Alter der Kinder auch nicht weniger. Insofern ist das dann mit den 174 Euro im Jahr auch mit Vorsicht zu genießen. Also es ist schon mal, es ist eine Unterstützung, aber eigentlich ist es nicht ausreichend. Und dazu kommt, dass all diese Leistungen, da muss ein Nachweis gegeben werden für. Ja? Und das macht es dann natürlich auch in der Umsetzung, beziehungsweise ich sag mal so in der Praxis dann schwierig für Eltern, ja. Für diese 15 Euro dann immer einen Nachweis einzureichen bei der entsprechenden Stelle, dass es dann tatsächlich auch erstattet wird.
Sind die bestehenden Förderprogramme ausreichend bekannt und in welchem Umfang werden sie in Anspruch genommen?
Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich sag mal so, der Kinderzuschlag, was ja tatsächlich eine Leistung ist, die für genau diese Familien gedacht ist, wurde jetzt vor der ganzen Diskussion über die Kindergrundsicherung, hat man gemutmaßt, dass nur 30% der Menschen den in Anspruch nehmen, obwohl ihnen eigentlich zusteht. Ja, das hat sich jetzt mit der ganzen Debatte geändert. Das heißt, wir sind da jetzt, glaube ich, schon so um die 70%. Letzten Endes muss aber gesagt werden, das ist eine Leistung, die den Familien zusteht. Und es wird ihnen wirklich schwer gemacht, die auch dann in Anspruch zu nehmen. Insofern würde ich jetzt mal, ich lehne mich mal ein bisschen weit aus dem Fenster und sag, also da ist auch ein bisschen Absicht dahinter. Ja, also die Menschen haben den Anspruch auf die Leistung, auf die Gelder. Das wird ihnen aber so kompliziert gemacht, dass das Kalkül dahinter schon, so könnte man zumindest vermuten, dasjenige ist, dass ja, die eben nicht in Anspruch genommen werden und dann weniger Geld kosten für den Staat. Ne?
Welche Maßnahmen wären aus deiner Sicht geeignet, um die Bekanntheit dieser Förderprogramme zu erhöhen?
Es bräuchte eine groß angelegte Kampagne tatsächlich, ja. Und dann aber auch müsste den Familien, ja, ich sag mal, wie so eine Handreiche gegeben werden. Also wie, zu welcher Stelle man gehen kann, um bestimmte Leistungen zu beantragen. Die Idee in der Kindergrundsicherung war ja eigentlich auch, dass anspruchsberechtigte Familien automatisch vom Staat Bescheid bekommen. Ja? Also dass es heißt, okay, nach Checken der Daten ist das sehr wahrscheinlich, dass die Leistung beantragt werden könnte und dass so aktiv auf die Familien zugegangen wird. Das sieht jetzt so ein bisschen anders aus, aber dafür können wir vielleicht später nochmal sprechen.
Wie schätzt du die Effektivität dieser Förderprogramme ein?
Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, tatsächlich, wie die Zahlen der Kinderarmut sind. Ich habe jetzt extra noch so eine Statistik rausgesucht. Ich könnte die teilen, aber das bringt für einen Podcast relativ wenig. Tatsächlich gibt es eher so eine Tendenz seit 2010, dass Kinderarmut steigt. Ja, wir haben jetzt aktuell 2022, waren wir bei 21,6%, 2010 waren es noch 18,2%. Insofern kann man sagen und muss leider auch festgestellt werden, dass das bisherige System nicht effektiv ist und auch nicht dazu beiträgt, Kinderarmut effektiv zu bekämpfen. Auffällig ist dabei auch, dass Kinder und Jugendliche, also die Zahlen von Kindern und Jugendlichen, höher sind als alle anderen Altersgruppen. Das heißt, die Älteren, ich glaube, die Gruppe mit der höchsten Armutsgefährdungsquote oder der höchsten Armutsquote sind tatsächlich junge Erwachsene. Danach kommen aber schon Kinder und Jugendliche. Das heißt also, die Vielzahl von diesen, also die 150 Leistungen sind nicht effektiv. Die kommen nicht bei den Menschen an, die es eigentlich brauchen. Und das System funktioniert nur insofern, wenn man sich wirklich, wirklich, wirklich auskennt. Und daher, ja, ist es leider nicht so effektiv. Also das Geld ist da, aber es wird nicht effektiv eingesetzt.
Inwiefern tragen die staatlichen finanziellen Hilfen langfristig zu sozialer Gerechtigkeit bei?
Also ich glaube, die staatlichen Leistungen, ich habe es ja gerade gesagt, die staatlichen Leistungen sind da, das Geld ist da, es kommt nur nicht an. Ne? Wir haben jetzt auch gerade wieder die Situation, dass die Löhne tatsächlich auch auseinandergehen. Ja? Also dieser Lohngap würde ich jetzt mal bezeichnen, die Schere geht immer weiter auseinander. Wir haben einen riesigen Niedriglohnsektor, wo Menschen, die im Bürgergeldbezug sind, auch nebenbei arbeiten müssen, was auch nicht tatsächlich wirklich aus der Armut rauszukommen. Und es gab ja jetzt tatsächlich erst die Reform von dem ungeliebten und auch nicht besonders in der Öffentlichkeit gut dastehenden Hartz IV hin zum Bürgergeld. Aber mittlerweile muss man tatsächlich sagen, dass diese Reform mehr oder weniger wieder geschluckt wurde, weil jetzt diese ganze Sanktionierungspraxis vom Hartz IV beim Bürgergeld wieder eingeführt wurde. Das heißt, also eigentlich ist es Hartz IV mit einem neuen Namen und ich mache mir Sorgen um die soziale Gerechtigkeit auf jeden Fall. Und ich glaube auch, Deutschland ist so ein reiches Land, dass wir die Möglichkeiten schon hätten, dass es allen Menschen besser und gut geht vor allem. Allerdings ist es eine Verteilungsfrage und leider ist es gerade in der politischen Debatte so, dass ich sag mal so, dass nach unten getreten wird, ne? Also das sind die Schwächen, die Schwachen und Flüchtete, die dazukommen und da wird irgendwie in Anführungszeichen raufgetreten, die sind an allem schuld. Das ist mir leider ein bisschen zu kurz gedacht und das ist nicht fair und vor allem aus einer kinderrechtlichen Perspektive auch total fatal, weil jedes Kind und jeder Jugendliche das Recht auf ein gesundes Aufwachsen hat, auch in sozialer Sicherheit. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, welcher Herkunft da im Hintergrund ist. Das ist leider aber ja nicht der Fall in der Realität.
Inwiefern hängen die staatlichen finanziellen Hilfen mit Bildungsgerechtigkeit zusammen?
Also es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und den Bildungsabschlüssen der Eltern. Ich habe es schon gesagt, also es ist ja für die Unterstützung der Eltern das Bildungs- und Teilhabepaket vor allem auch gedacht. Es ist nicht ausreichend tatsächlich. Also weder in der Höhe noch, dass es zugänglich gemacht wird in einem Maß, wie es sein müsste. Und man muss einfach feststellen, dass armutsbetroffene Kinder und Jugendlichen einfach nicht dieselben Möglichkeiten haben. Ja, also es sind einfach Einschränkungen aufgrund von weniger Geld, die sich dann auch im Bildungsweg bemerkbar machen. Wir wissen, dass diese Kinder und Jugendlichen häufiger ohne Schulabschluss tatsächlich von der Schule abgehen und oder mit einem schlechteren Schulabschluss. Und daraus folgt natürlich auch schlechtere Berufsmöglichkeiten beziehungsweise Jobs mit weniger Bezahlung. Also insofern sind die staatlichen Hilfen da, sie sind da, aber sie sind nicht geeignet. Ja, muss man tatsächlich ganz klar sagen.
Wie sieht es im internationalen Vergleich bei finanziellen Förderprogrammen aus? Also gibt es Länder, an denen sich Deutschland aus deiner Sicht ein Beispiel nehmen sollte?
Ist auch eine schwierige Frage. Ich kenne mich natürlich jetzt irgendwie in Deutschland aus, aber es gibt zum Beispiel die EU-Kindergarantie, die auch Deutschland tatsächlich umsetzen möchte. Allerdings gehörte dazu dann das Aufstellen eines nationalen Aktionsplans gegen Kinderarmut. Und Deutschland gehörte zu den letzten EU-Staaten, die tatsächlich diesen Aktionsplan vorgelegt hat. Die Kindergarantie soll bis 2030 dafür sorgen, dass alle Kinder kostenlosen Zugang zu frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung bekommen. Es soll einen kostenlosen Zugang zu Bildung und außerschulischen Aktivitäten umgesetzt werden. Es soll einen kostenlosen Zugang geben zu mindestens einer gesunden Mahlzeit pro Schultag, einen kostenlosen Zugang zur Gesundheitsversorgung, ein wirksamer Zugang zu gesunder Ernährung. Und ein wirksamer Zugang zu einer angemessenen Unterbringung. Das betrifft zum Beispiel auch geflüchtete Kinder und Jugendliche, die teils sehr, sehr lange auch in Erstaufnahmeeinrichtungen sind, was eigentlich auch ein klarer Verstoß ist gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Und Deutschland hat dann diesen Nationalen Aktionsplan Neue Chancen vorgelegt. Ich sitze da tatsächlich auch in dem Ausschuss mit drin, habe auch eine Stellungnahme geschrieben zu diesem Nationalen Aktionsplan. Dieser Aktionsplan im Wesentlichen, also genau diese bestehenden Unterstützungsleistungen, wo man auch feststellen muss, sie sind nicht effektiv tatsächlich, um Kinderarmut zu bekämpfen. Wenn wir uns daran erinnern, dass tatsächlich die Tendenz da steigend ist, dann wurden ganz, ganz wenige neue Maßnahmen aufgenommen, zum Beispiel die Kindergrundsicherung, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Allerdings muss ich auch sagen, dass Armut ja im Vergleich mit anderen Ländern ja auch immer tatsächlich relativ gesehen werden muss, ne? Also Armut in Deutschland bedeutet zum Beispiel was anderes als Armut in Rumänien, auch in den EU-Staat. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, Deutschland ist so ein reiches Land, dass es eigentlich skandalös, dass es so viele armutsbetroffene Kinder und Jugendliche gibt. Und da muss auf jeden Fall wesentlich mehr getan werden.
Wie schätzt du die Zukunft der staatlichen finanziellen Hilfe für Kinder und Jugendliche ein?
Also wie schätze ich die Zukunft der familienpolitischen Leistungen? Also viele sind ja tatsächlich gesetzlich geregelt, ja. Das heißt, da kann jetzt nicht einfach tatsächlich irgendwie was weggenommen werden, ja. Tatsächlich glaube ich, ist zum Beispiel die Erhöhung jetzt vom Kindergeld, da muss eine Dynamisierung stattfinden. Das heißt, es muss auch angepasst werden an die Realitäten, ja. Wir haben ja jetzt im letzten Jahr eine Erhöhung um 50 Euro des Kindergeldes gehabt. Jetzt kommen im nächsten Jahr nochmal 5 Euro obendrauf. Letztlich muss festgestellt werden, dass das ja nicht mal im Ansatz die Inflation ausgleicht, ne? Das ist tatsächlich nicht, ja, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und vor allem diejenigen, die im Bürgergeldbezug sind, die haben von der Erhöhung bis jetzt gar nicht so viel gehabt, weil nämlich das Kindergeld tatsächlich als Einkommen des Kindes auf den Bürgergeldregelsatz angerechnet wird. Das heißt also, diejenigen, die es eigentlich am meisten gebraucht hätten, haben davon wenig gehabt. Und ich halte es auch für wenig sinnvoll, tatsächlich Gelder im Gießkannenprinzip zu verteilen, sondern ich glaube, das macht viel mehr Sinn, wenn man Kinderarmut begegnen will, das ungleich zu verteilen, also ungleich zu behandeln, ja, also denjenigen es zukommen zu lassen, die es am dringendsten notwendig haben. Ich könnte jetzt zum Beispiel in meiner Situation mit meinen zwei Töchtern, also jetzt auch auf die Erhöhung von 5 Euro Kindergeld verzichten, ja, wenn dafür dann tatsächlich die armutsbetroffenen Familien dann viel mehr unterstützt werden könnten, würde das aus meiner Sicht viel mehr Sinn machen. Und ich glaube auch, dass tatsächlich ein Großteil der Bevölkerung das mittragen würde. Wir haben im letzten Jahr den Kinderreport, das macht das Deutsche Kinderhilfswerk einmal im Jahr, herausgebracht. Da ging es vor allem um Kinderarmut. Da haben wir eine Abfrage gestellt, ob denn Menschen bereit wären, mehr Steuern zu zahlen, wenn damit Kinderarmut effektiv bekämpft werden würde. Da haben wir Kinder und Jugendliche auf der einen Seite befragt und Erwachsene auf der anderen Seite befragt. Und die Zustimmung war dort in beiden sehr, sehr groß. Und erstaunlicherweise tatsächlich stieg die Zustimmung für eine Steuererhöhung mit höherem Einkommen. Ja, also die Menschen, die tatsächlich gutes Einkommen haben, die haben dem sogar noch eher zugestimmt als diejenigen, die ein geringeres Einkommen haben, was ich natürlich nachvollziehen kann. Mit einem geringeren Einkommen höhere Steuern zu zahlen, ist natürlich dann schwieriger. Aber ich glaube, wäre der richtige Weg, meiner Meinung nach.
Du hattest ja eben die
Ja.
Kindergrundsicherung auch erwähnt. Was ändert sich mit der Kindergrundsicherung ab 2025?
Also ich glaube, so wie es jetzt diskutiert wird, ist es aus unserer Perspektive keine echte Kindergrundsicherung. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind ja mit dem Deutschen Kinderhilfswerk auch im Bündnis Kindergrundsicherung drin. Da sind viele Verbände dabei, aber auch WissenschaftlerInnen, die ein Konzept erstellt haben seit 2009. Also die Kindergrundsicherung ist im Prinzip so deren Baby, sag ich mal. Ja, und das Konzept, wie es da aufgestellt wurde, könnte ein wirklich sehr wirksames Instrument gegen Kinderarmut sein. So ist es aber, dass es tatsächlich nach den Vorstellungen jetzt wahrscheinlich nicht dazu kommt, dass es eine automatisierte Auszahlung gibt. Das heißt also alle, wie das Kindergeld, dass alle, die einen Anspruch haben, das automatisch bekommen würden. Es gibt keine Neuberechnung des kindlichen Existenzminimums. Das war auch ein wichtiger Punkt tatsächlich, erstmal zu berechnen, was braucht ein Kind, ja, um ein gutes sicherzustellen. Da wurden ja jetzt so ganz winzige Stellschrauben gedreht und es wird sich auch immer nur am unteren Drittel der Einkommensgrenze orientiert. Also meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach müsste man tatsächlich eher viel mehr in die Mitte der Gesellschaft gucken und daran dann eine Bemessung machen, um ja Kindern auch ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen und nicht nur das ganz, ganz knapp auf Kante genäht. Nach dem jetzigen Kenntnisstand gibt es keine wesentlichen Erhöhungen der Leistungen. Der sogenannte Kindergarantiebetrag würde jetzt dem Kindergeld entsprechen. Der einkommensabhängige Kinderzusatzbetrag, also auch Teil der Kindergrundsicherung, würde im Wesentlichen die Summe sein vom Kinderzuschlag, vom Regelsatz des Bürgergeldes, vom Wohngeld und von den Bildungs- und Teilhabeleistungen, von den 15 Euro und den 174 Euro. Und da muss man sagen, also wenn Familien jetzt tatsächlich alle Leistungen bekommen und beantragen können, für die würde sich jetzt auch nichts ändern in der Höhe, ne? Und dann nochmal zurück den Bogen geschlagen von der Entwicklung der Kinderarmut. Ich glaube, da müssen wir schon auch drüber nachdenken, dass die Leistungen in der Höhe angepasst werden. Also da muss durchaus auch einfach mehr Geld fließen. Es wird wahrscheinlich keine Bündelung in der Leistung geben, was ja auch ursprünglich die Idee war von der Kindergrundsicherung. Und dann soll es wohl einen Kindergrundsicherungscheck geben, also dass der Staat aktiv auf die Familien zugeht und sagt, hier schaut mal, ihr habt möglicherweise Anspruch auf die Leistung. Das sehe ich auch kritisch. Also es soll wohl kommen, aber es steht im Gesetzesentwurf als Kann-Formulierung drin. Das heißt also, die Mitarbeitenden können, wenn sie denn die Lust und Laune haben, sage ich jetzt mal salopp, können sie die Familien darauf aufmerksam machen, müssen sie aber nicht. Ganz wichtig war im ursprünglichen Konzept, dass es nur noch eine Anlaufstelle gibt für Familien, wo sich die Familien hinwenden können und alle Leistungen, die für Kinder da sind, im Prinzip beantragen können. Das wird jetzt mit dem Entwurf nicht so sein, sondern tatsächlich ist es sogar zu befürchten, dass sie zu mehr Anlaufstellen gehen müssen. Beispiel wäre jetzt Familien im Bürgergeld, die bisher zum Jobcenter gehen und dort die Leistung beantragen könnten, die müssten dann tatsächlich neben dem Jobcenter einen Antrag bei einer anderen Stelle stellen, was jetzt der sogenannte Familienservice ist. Da dann auf jeden Fall auch nicht leichter für die Familien. Ich muss aber auch sagen, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Kindergrundsicherung noch kommt. Ja, die haben ja jetzt letzte Woche tatsächlich beschlossen, dass genau diese Erhöhung des Kindergeldes und des Kindersofortzuschlags um 5 Euro kommen soll. Und Herr Lindner hat ja auch sehr, sehr klar gesagt, das war es dann für diese Legislatur. Die Grünen hoffen irgendwie noch drauf, sprechen von einer stufenweisen Einführung ab 25. Aber ich realistischerweise glaube ich nicht, dass das noch kommt. Vor allem nicht mit Beginn zum Januar 2025. Dann hätte das jetzt vor der Sommerpause tatsächlich auch im Bundestag beschlossen werden müssen. Und die Umstellung, die systemische Umstellung in den entsprechenden Ämtern braucht auch Zeit. Eigentlich sollte es dafür ja auch eine Software geben. Die Software müsste entwickelt werden und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass das so einfach auch so schnell auch umgesetzt werden kann. Dazu gibt es ja noch dieses Kinderchancenportal, wo praktisch alle Leistungen für die Bildungs- und Teilhabe drauf ja, kenntlich gemacht werden und auch darüber abgerechnet werden sollen. Klingt erstmal nach einer guten Idee. Im Gesetzesentwurf steht aber auch drin, dass das erst ab Januar 2029 kommen soll. Und das heißt also auch im Blick der Kindergarantie, die 2030 umgesetzt werden sollte, ist das natürlich viel zu spät. Ne? Ich habe den Gesetzesentwurf auch gelesen. Ich habe da auch eine Stellungnahme zugeschrieben und da haben sich auch Kolleginnen von anderen Verbänden tatsächlich in der Expertenanhörung auch im Bundestag vor der Kinderkommission auch zu geäußert. Es gab viel Kritik von unterschiedlichen Seiten, also nicht nur von uns und von anderen Sozialverbänden, sondern aber auch von den Umsetzenden, also der Berufsagentur, auch der Deutsche Städte- und Landestag, ne? Hat da viel Kritik geäußert und ich kann die Kritik tatsächlich nachvollziehen, weil der Gesetzentwurf einfach handwerklich schlecht gemacht ist. Das muss man sagen. Also da gab es ja die Diskussion um die 5.000 Stellen. Ne? Da ist Lisa Paus ein bisschen unglücklich mit in die Öffentlichkeit gegangen, hätte aber auch einfach kommunizieren können, dass es nicht ihre Idee ist und nicht eine Zahl, die sie irgendwie aus dem Hut gezaubert hat für die Umsetzung, sondern dass das tatsächlich von der Berufsagentur kam, auf Berechnungen tatsächlich fußte. Insofern ist also der Gesetzentwurf handwerklich schlecht gemacht, die hätte man vorher mit reinnehmen müssen. Und die Kommunikation, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, Judith, ist ausbaufähig. Positiv formuliert. Und leider, glaube ich, wird es mit der Kindergrundsicherung in dieser Legislatur nichts werden. So wie es jetzt dasteht, ist es auch keine Kindergrundsicherung. Wir sind da trotzdem noch dran. Ich bin erst übermorgen wieder in einem Meeting mit dem Bündnis Kindergrundsicherung, wo wir uns auch abstimmen werden, mit welchen Forderungen wir jetzt auf die Politik zugehen können, was man noch unterstützen kann tatsächlich an diesem Vorhaben. Und dann sind wir mal gespannt tatsächlich, was die nächste Wasserstandsmeldung ist, weil ich mache das jetzt irgendwie seit März letzten Jahres und gefühlt ändert sich alle 4 Wochen was an den Inhalten oder es wird noch was weggenommen oder noch was gekürzt oder noch was abrasiert und dann können wir es auch nicht mehr Kindergrundsicherung nennen, so wie das, was jetzt da rauskommen soll, muss man leider so sagen, ja.
Ja, dann hast du damit auch die Frage danach schon beantwortet. Also das wäre gewesen, was du eben über die Kindergrundsicherung auch denkst. Dann habe ich als letzte Frage noch, welche Anlaufstellen du Jugendlichen empfehlen kannst, die Eigeninitiativ staatliche finanzielle Hilfen in Anspruch nehmen
Das ist ja
wollen?
eine schwierige Frage, weil das ja eigentlich nur mit den Eltern funktioniert, ne? Also die Antragstellung muss ja mit den Erziehungsberechtigten erfolgen. In der Regel sind ja Minderjährige nicht antragsberechtigt tatsächlich. Erst ab dem 18. Geburtstag auch rechtlich, rein rechtlich in der Lage, tatsächlich selber Anträge zu stellen. Aber es gibt viele Beratungsstellen tatsächlich, wo Familien und sicherlich auch Kinder und Jugendliche sich hinwenden können. Wir zum Beispiel vom Deutschen Kinderhilfswerk betreiben deutschlandweit 16 Kinderhäuser und Kontaktstellen. Die Kinderhäuser sind im Prinzip konzeptionell so aufgebaut, dass dort armutsbetroffene Kinder und Jugendliche hingehen können, dass sie Unterstützung bei Hausaufgaben bekommen, dass sie eine kostenlose Mahlzeit bekommen. Und die Kontaktstellen, die beraten tatsächlich Kinder und Jugendliche und deren Familien und machen darauf aufmerksam, welche Ansprüche bestehen tatsächlich, wo die dann auch geltend gemacht werden können, also zu welcher Stelle sich die Familie dann hinwenden kann. Und da gibt es neben unseren Kontaktstellen auch viele andere Sozialverbände, die Ähnliches betreiben, ähnliche Strukturen haben. Und ich kann auch nur immer empfehlen, tatsächlich den Familien das auch in Anspruch zu nehmen. Das ist auch bei uns ist es kostenlos, in der Regel ist es auch bei den anderen kostenlos. Und da sitzen dann Expertinnen und Experten, die den Familien wirklich weiterhelfen können, tatsächlich die Leistungen auch in Anspruch zu nehmen, die Gelder zu bekommen, die sie eigentlich, die ihnen zustehen. Genau.
Ja, dann danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast, dich interviewen zu lassen und
Sehr
bei euch
gerne.
dann, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr weitere Podcast-Folgen zu interessanten Themen hören wollt, schaut gerne auf unserer Website salon5.org oder in unserer Salon 5 App vorbei. Ihr könnt auch auf den sozialen Netzwerken Instagram und TikTok vorbeischauen. Da heißen wir Salon 5-. Da findet ihr Feed-Beiträge zu genauso interessanten und aktuellen Themen. Folgt gerne, um nichts zu verpassen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.